Das Campus Magazin, ein Podcast von BR24.
Corona-Pandemie, Kriege, Energiekrise. Es ist viel, was auch Jugendliche in den letzten Jahren wegstecken mussten. Und trotzdem, so zeigt es die repräsentative Shell-Jugendstudie, blicken junge Menschen mit Hoffnung in die Zukunft.
Die Zuversicht hat mich schon überrascht. Es ist ja schon so, dass wir alle gemeinsam durch viele Jahre der Krise jetzt gegangen sind. Und für die Jugendlichen ist das natürlich noch viel intensiver, weil sie einfach jünger sind und das für sie quasi inzwischen der Dauerzustand ist. Und dass es trotzdem so viel Zuversicht gibt, das stimmt einen und auch natürlich mich insbesondere hoffnungsfroh.
So sagt es Familienministerin Lisa Paus von den Grünen im Gespräch mit dem BR. In dieser Campus-Sendung blicken wir genauer auf die Ergebnisse der Shell-Jugendstudie. Außerdem Thema bei uns: LMU und TU München schneiden sehr gut ab im Times Higher Education Hochschul-Ranking. Und die rechte Regierung der Niederlande will gegen die Internationalisierung der Hochschulen im Land vorgehen. Mein Name ist Ilka Knigge. Schön, dass Sie uns heute zuhören. Sie sind verunsichert, haben Angst vor einem Krieg in Europa, aber gleichzeitig blicken Sie mit Zuversicht in die Zukunft. Junge Menschen zwischen 12 und 25 Jahren. Das zeigt die neue Shell-Jugendstudie, die diese Woche veröffentlicht wurde. Und auch die jungen Menschen, die der BR diese Woche in Schweinfurt befragt hat, antworten Ähnliches auf die Frage: Wie sehr machen euch Kriege wie der in der Ukraine und dem Nahen Osten Sorgen?
Also grundsätzlich beunruhigt mich das Geschehen sehr. Es bewegt mich auch sehr. Ich denke da viel drüber nach. Ich muss aber sagen, dass ich grundsätzlich einfach ein Riesenvertrauen habe in die Institution beispielsweise der Europäischen Union. Also, dass ich da auf jeden Fall die ausreichende Bemühung sehe, dass das besser werden wird. Und ich da das Vertrauen habe, dass Institutionen wie die Europäische Union mit diesen Konflikten umgehen können und dass die richtigen sind, die diese Konflikte adressieren und auch lösen werden.
Jedes Mal, wenn dieses Thema aufkommt, wird einem auf jeden Fall etwas mulmig, weil auch viel in Medien, auf Social Media wie TikTok, Instagram und so weiter einem sehr viel Panik gemacht wird.
Ich fürchte mich auch tatsächlich ein bisschen davor, dass sich Krieg vielleicht immer mehr in unsere Richtung ausweiten könnte.
Uwe Berndt hat sich im Detail mit der Shell-Studie und den Ergebnissen beschäftigt.
Corona, Krieg und Klimawandel. Die letzten 5 Jahre waren voller schlechter Nachrichten. Was macht das mit der Jugend? Die überraschende Antwort der Forschenden:
Mehr Jugendliche als noch vor 5 Jahren blicken optimistisch in die Zukunft der Gesellschaft.
Wie kann das sein? Das ist keine Realitätsverweigerung, sagt der Leiter der Studie, Professor Matthias Albert. Sorgen sind in der jungen Generation durchaus weit verbreitet.
Sie machen sich Sorgen um die weltpolitische Lage, sie machen sich Sorgen um die wirtschaftliche Lage, sie machen sich Sorgen um den Klimawandel. Und das Vertrauen in die Problemlösungen, die ihnen von der Politik bereitgestellt werden, ist nicht sonderlich hoch.
Schlechte Noten also für die politischen Parteien. Das führt aber nicht dazu, dass sich die Jugend von heute ins Private zurückzieht. Im Gegenteil, das politische Interesse ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Doch wohin geht die Entwicklung?
Viele rücken weiter an die politischen Ränder. Die Jungs deutlich mehr nach rechts, als die Mädchen das tun. Aber wir sehen gerade hier eine langsam schleichende Verschiebung. Wir sehen eine Verfestigung von Segmenten an den politischen Rändern, inklusive dem rechten Rand. Wir sehen keinen breiten Polarisierungsruck.
Interessant auch, beim heiß diskutierten Thema Migration stellen die Wissenschaftler im Vergleich zur letzten Studie vor 5 Jahren kaum Veränderungen fest. Etwa einem Drittel der Befragten macht die Zuwanderung Angst. Allerdings
deutlich gestiegen ist die Angst vor Ausländerfeindlichkeit. Sie ist gestiegen von 52 auf 58%. Und gestiegen ist auch auf deutlich höherem Niveau als die Angst vor Migration, die Angst vor einer wachsenden Feindseligkeit zwischen den Menschen. Die ist von 56 auf 64% gestiegen.
Trotz der vielen Krisen und Probleme könne man in dieser Studie keine Ablehnung unseres Staates ablesen. Zumindest nicht bei der überwiegenden Mehrheit der 12- bis 25-Jährigen. Seit 1953 fühlt die Shell-Jugendstudie den Puls der jungen Generation. Das macht sie so wertvoll, denn so können langfristige Trends aufgezeigt werden. Und dieser Trend macht Hoffnung. Matthias Albert:
Das Vertrauen in staatliche Institutionen, das Vertrauen ins politische System, die Zustimmung zur Demokratie, die bleibt extrem hoch bei den Jugendlichen.
Aber woher kommt denn dann der Optimismus trotz der vielen berechtigten Sorgen? Erste Erklärung: Die Jugend von heute weiß genau, sie wird gebraucht, vor allem am Arbeitsmarkt. Nur noch ein Drittel äußert die Sorge vor Arbeitslosigkeit. Das ist ein historischer Tiefstand. Kein Wunder beim Fachkräftemangel von heute. Und vielleicht spielt hier auch die Erziehung eine Rolle. 1985 bezeichnete gut die Hälfte der Jugendlichen ihre Eltern als Vorbild. Heute sind es mehr als drei Viertel. Was ein schönes Kompliment an die Eltern.
Uwe Berndt war das mit einem Überblick über die Ergebnisse der aktuellen Shell-Jugendstudie. An der Studie mitgearbeitet hat Gudrun Quenzel. Sie ist Soziologin und Professorin an der Pädagogischen Hochschule in Vorarlberg in Feldkirch. Mit ihr konnten wir die Studienergebnisse besprechen. Frau Quenzel, in der Studie zeigt sich, es ist zwar immer noch so, dass die soziale Herkunft eine wichtige Rolle dabei spielt, was ein junger Mensch erreichen kann, also zum Beispiel die Schulabschlüsse der Eltern, aber es scheint, als kommen wir einer Chancengleichheit für alle näher.
Ja, eine soziale Herkunft aus einer sehr privilegierten Familie erhöht die Chance, Abitur zu machen und erhöht die Chance, zu studieren und erhöht die Chance, einen dementsprechenden Job zu bekommen. Und unser Schulsystem ist immer noch für Leute, die Eltern haben, die einfachere Schulabschlüsse haben, immer noch deutlich schwieriger zu meistern. Aber da hat sich was total schön geändert in den letzten 5 Jahren. Also durch den Arbeitsmarkt und durch den Fachkräftemangel werden im Moment Jugendliche unglaublich nachgefragt auf dem Arbeitsmarkt. Und jetzt kriegen auch diejenigen, die sich vor 10 oder 15 Jahren, die noch Schwierigkeiten gehabt hätten mit ihrem Schulabschluss, den Lehrabschluss oder die Lehre zu machen, die sie machen wollen, oder den Ausbildungsplatz zu bekommen, die haben auf einmal ziemlich gute Chancen auf diesem Arbeits- und Ausbildungsmarkt. Und das merkt man total. Also eine ganze Zeit lang gingen die sozialen Erwartungen oder die Erwartungen in die Zukunft gingen auseinander. Da hat sich so eine soziale Schere aufgemacht, dass diejenigen, die aus privilegierteren Familien kamen, die haben immer optimistischer in die Zukunft geschaut und die anderen immer pessimistischer. Und das hat sich jetzt seit 2010 geht die Schere wieder zusammen. Und jetzt nochmal deutlich stärker. Also es sind die Jugendlichen aus den weniger privilegierten Schichten, die im Moment das Gefühl haben, auch ich habe in diesem Land eine Chance, zumindest auf dem Arbeitsmarkt.
Gibt es Punkte in der Studie, die Sie negativ überrascht haben?
Ja, negativ verändert haben sich oder gestiegen sind alle Ängste, vor allem gesellschaftsbezogene Ängste. Und das muss man ernst nehmen. Also man muss Jugendliche mit ihren Ängsten und mit ihren Befürchtungen und auch mit der Angst, dass unsere Gesellschaft sich polarisiert und dass diese ganzen Zwiste, dass das noch mehr zunimmt und dass die Teuerung zunimmt und die Verarmung von Bevölkerungsgruppen, also diese soziale Spaltung, dass das zunimmt, das macht denen total Sorgen. Und ich glaube, das sollten wir als Gesellschaft wirklich ernst nehmen und versuchen, da gut gegenzusteuern.
Es wirkt ja dann fast etwas überraschend, dass laut Ihrer Studie die große Mehrheit der jungen Menschen positiv steht zu Staat und Gesellschaft und für sich große Zukunftschancen sieht.
Das verwundert auch total, weil man denkt, 5 Jahre Krise und 5 Jahre krisenhafte Berichterstattung. In der Corona-Krise gab es Jugendstudien oder es gab Jugendgesundheitsstudien, die ja auch gezeigt haben, wie Jugendlichen in diesen Krisen belastet waren. Und jetzt denkt man, das setzt sich immer sofort. Und dann guckt man eben diesen 20-Jahre-Vergleich und sieht, die sind bemerkenswert, also mehrheitlich bemerkenswert, gut und resilient aus dieser Krise rausgekommen. Die machen sich zwar Sorgen, aber die glauben auch, dass wir das schaffen können. Und sie glauben nach wie vor in die Institutionen. Also sie haben ja so ein Parteienmisstrauen, oder das Vertrauen in die Parteien ist ja nicht besonders hoch. Aber das Vertrauen in diese parteiübergeordneten Institutionen ist wirklich hoch. Und das, finde ich, sollte man wahrnehmen und positiv gestalten, dass sich dieses Vertrauen lohnt.
Was müssten Politik und Gesellschaft denn tun, um die Zukunftsaussichten der jungen Menschen noch zu verbessern?
Na, wir brauchen immer noch mehr Bildungsgerechtigkeit im Schulsystem. Also die Chance, Abitur zu machen, ist wirklich 3 bis 4-mal so hoch, wenn die Eltern oder ein Elternteil Abitur hat, versus wenn kein Elternteil Abitur hat. Und das ist ja eigentlich ganz unglaublich, weil die anderen haben ja die gleichen Talente und Anlagen. Und da ist das Bildungssystem immer noch nicht sehr gut darin, diese Nachteile auszugleichen. Und da müssten wir mehr tun, damit mehr Jugendliche auch Chancen auf hohe Bildung und auf ein Studium haben. Aber gleichzeitig passiert schon total viel. Also das sieht man dann immer nicht, weil es ja diese Bildungsungerechtigkeit gibt. Aber wenn Sie nachschauen, wer Eltern hatte, die beide einen Hauptschulabschluss haben oder weniger, und davon schafft es aber trotzdem die Hälfte, einen deutlich höheren Bildungsabschluss zu schaffen als die Eltern, und zwar aus eigener Kraft und ohne große Hilfe. Und das ist, finde ich, dann auch sehr bemerkenswert und sehr anerkennenswert, dass diese Jugendlichen das so gut schaffen und auch, dass sie es in unserem Schulsystem schaffen können. Also ich will sagen, da ist noch ordentlich Luft nach oben, was Bildungsgerechtigkeit angeht, aber ganz viel läuft auch schon gut.
Ein Gespräch mit der Soziologin Gudrun Quenzel war das. Sie hat mitgearbeitet an der aktuellen Shell-Jugendstudie, die diese Woche veröffentlicht wurde. Das Gespräch hat meine Kollegin Pamela Wershofen geführt. Die Fragen haben wir nachträglich vertont. Die beiden Münchner Universitäten TU und LMU bekommen gerade viel Aufmerksamkeit. Bei dem bekannten Hochschulranking des englischen Fachmagazins Times Higher Education, einem Ableger der Times, bekamen sie gute Bewertungen. Zwar nicht so gut wie englische, Schweizer oder vor allem US-amerikanische Unis, aber immerhin die beiden Top-Plätze der EU. Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume freut sich, dass die beiden Unis, Zitat, das Nonplusultra in Sachen Studium, Lehre und Forschung sind. Also auch zwei tolle Unis für alle, die ein Studium beginnen wollen? Bildungsforscher sehen das anders. Jan Kerkhoff berichtet.
Rankings sind beliebt und beachtet. Höher, schneller, weiter, wer ist der oder die Beste? Das gilt auch für Hochschulrankings. Die beiden Münchner Unis, TU und LMU, haben mal wieder gute Bewertungen bekommen. Sogar die beiden besten Plätze aller Universitäten der EU erhalten. Im vielbeachteten weltweiten Ranking der Times Higher Education, einem Fachmagazin für Hochschulbildung. Was wird da eigentlich bewertet? Zum einen die Reputation der Uni, dazu werden ausgewählte Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen befragt. Zudem wird ausgewertet, wie oft die Dozierenden an der Uni in internationalen Fachzeitschriften zitiert werden. Auch die Einnahmen von der Industrie spielen eine Rolle, also Gelder, die zum Teil auch als Drittmittel bezeichnet werden. Und natürlich auch die Qualität der Lehre, etwa das Verhältnis der Zahl von Dozenten zu Studierenden. All das wird in diesem Times Higher Education, kurz THE-Ranking, gewichtet, mit Punktwerten versehen und zu einem Gesamtpunktwert umgerechnet. Genau das findet der Soziologe und Bildungsforscher Gero Federkeil vom Zentrum für Hochschulentwicklung falsch.
Am Ende steht dann ein Wert, der so eine komplexe Organisation wie eine Hochschule dann eben in ihrer Qualität abbilden soll. Und das ist natürlich, ja, gelinde gesagt, Unsinn, weil diese Gewichte, die sind auch völlig willkürlich und kleine Veränderungen bringen dann natürlich auch sehr unterschiedliche Ergebnisse.
Besonders stark gewichtet THE die Reputation der Lehre und Forschung. Eine Grundlage ist die Befragung ausgewählter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, was für Federkeil ebenfalls fragwürdig ist.
Und das ist international natürlich sehr heikel. Also wer kennt schon so die Qualität der Hochschulen in der Lehre weltweit, sodass das dann halt doch so sehr so Stereotype sind, die da natürlich kommt da Oxford, Harvard immer vorne raus, aber das wird man genauso erfahren, wenn man quasi eine Umfrage oder die Leute in der Fußgängerzone fragt, was sind die besten Hochschulen in der Welt.
Vordere Ränge können zudem nur Hochschulen erreichen, die ein breites Angebot an Fächern haben. Also technisch-physikalische, medizinische und sowohl natur- als auch geisteswissenschaftliche Fächer. Hochschulen, die sich auf wenige Fächer spezialisieren, fallen dadurch ins Raster, auch wenn ihr Angebot sehr gut ist. So die Statistikerin Sonja Berghoff, die ebenfalls am Zentrum für Hochschulentwicklung arbeitet.
Weil die gar keine Chance haben, da aufzutauchen oder erst ganz hinten. Und wir haben ja in Deutschland einige Spezialuniversitäten. Es gibt ja auch im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich einige, die da sehr renommiert sind, aber eben hier in diesem Ranking komplett untergehen, weil sie keine Medizin und keine Ingenieure haben.
Letztlich, so die Kritiker, geht es nur um Prestige, mit dem die Hochschulen werben wollen. Relevante Informationen für junge Menschen, die nach dem passenden Studiengang und Studienort suchen, bietet das THE-Ranking nicht. Da wären andere Kriterien wichtiger, etwa das Lernumfeld. Zwar erfasst THE beispielsweise auch das Verhältnis der Zahl der Dozenten zu den Studierenden, aber dieses Kriterium wird relativ schwach gewichtet. THE legt eben mehr Wert darauf, wie oft die Lehrenden in internationalen Fachpublikationen genannt werden. Aber was bringt es, wenn der Dozent zwar häufig zitiert wird, vielleicht gar einen Nobelpreis hat, er aber seinen Stoff nicht gut vermitteln kann oder häufig auf Forschungstagungen ist und daher abwesend? Erst später im Masterstudium oder für eine Promotion, so Sonja Berghoff, ist die Reputation der Forschung interessant.
Dann ist das natürlich schon interessant zu wissen, habe ich da die führenden Forscher im Fachbereich, laufen da viele Projekte, kann ich mich da selbst dann auch mit beteiligen, kommen da interessante Themen bei raus. Da ist das dann schon etwas, was auch interessant ist, aber im Bachelorbereich sicherlich nicht.
Sicherlich interessanter für die Wahl des Studienortes ist ein Vergleich des spezifischen Studienfachs an den verschiedenen Unis. Das Zentrum für Hochschulentwicklung hat ein eigenes Ranking, das CHE-Ranking, entwickelt. Hier sind nicht nur die Bewertungen von Dozierenden, sondern auch von Studierenden Grundlage. Deren Bewertungen einzelner Fächer können von drei verschiedenen Hochschulen ausgewählt und verglichen werden. Allerdings werden hier nur deutsche Hochschulen bewertet, was aber für die Mehrheit der Studieneinsteiger wohl die passende Auswahl ist.
Jan Kerkhoff war das mit einem Beitrag über die Münchner Unis, die beim Ranking des Fachmagazins Times Higher Education gut abgeschnitten haben. Blicken wir zu den Universitäten außerhalb Deutschlands, dann fällt sofort auf, viele junge Menschen müssen einiges an Geld in die Hand nehmen, um überhaupt studieren zu können. Unsere Korrespondentin Franziska Hoppen in London hat sich damit beschäftigt, was das für Studierende in Großbritannien bedeutet.
Studieren in England und Wales ist teuer, denn Universitäten dürfen bis zu 9.250 Pfund pro Jahr verlangen. Und das tun die meisten auch. Ein Bachelorabschluss kostet also insgesamt rund 28.000 Pfund, umgerechnet etwa 33.000 Euro. Und das sind nur die Studiengebühren. Obendrauf kommen tausende Pfund pro Jahr für Miete und Lebenshaltungskosten. Und so ist es kein Wunder, dass die Frage, studieren oder nicht, für viele Schulabgänger eine existenzielle ist.
I don't want the debt. Okay, yeah, the life. Experience might be a plus, but I'm gonna be ahead if I don't go.
Erzählt diese Anfang 20-jährige Londonerin in einem Video der Online-Zeitung Joe, die sich vor allem mit Millennial-Themen beschäftigt, also auch mit teuren Studiengebühren. Sicher, studieren möge eine tolle Erfahrung sein, sagt die junge Frau, aber so viele Schulden habe sie nicht ansammeln, sondern lieber schon mal Geld verdienen wollen. Wer sich dennoch entscheidet zu studieren, und das sind gut 35% der 18-jährigen Briten, versucht dabei zu sparen, zum Beispiel indem er oder sie bei den Eltern wohnen bleibt.
I mean, one of the reasons I chose London is I get to stay at home and I can just commute in. I don't have to take as much other student finance.
Er studiere in London, erzählt dieser junge Mann, weil er so weiter zu Hause wohnen und Miete sparen könne. Für die Vorlesungen komme er in die Stadt gefahren, so habe er einen nicht ganz so hohen Kredit abschließen müssen. Kredite können für die kompletten Studiengebühren und auch für einen Teil der Lebenshaltungskosten aufgenommen werden. Sie müssen erst ab einer gewissen Summe Gehalt zurückgezahlt werden. Doch weil die Kredite mit Zinsen laufen, stottern viele ihre Studiengebühren noch etliche Jahre später ab, so wie diese junge Frau.
I don't think I'll ever pay off my student loan. I don't think I ever will. For some people it's a debt that's in the back of the mind all the time.
Sie glaube schon fast nicht mehr daran, dass sie ihren Studienkredit jemals abbezahlen werde und kenne Leute, die ständig an ihre Schulden denken müssten. Gut, 1,8 Millionen Briten haben mindestens 50.000 Pfund Schulden durch Studienkredite. Wer das Geld nach 30 oder 40 Jahren, je nach Bedingungen, immer noch nicht abbezahlt hat, kriegt den Rest zwar abgeschrieben, trotzdem fürchten Universitäten, dass die hohen Kosten für viele ein Hindernis sind.
My particular concern is that people from backgrounds that weren't traditionally likely to go to university should get that opportunity.
Ihm liege vor allem am Herzen, dass auch junge Leute aus Familien, die nicht typischerweise studiert haben, diese Chance bekämen, sagt Alan Johnson, Kanzler der Universität Hull, im BBC-Interview. Denn Studierende aus Nicht-Akademiker-Familien machen vor allem in den besseren Universitäten immer noch nur einen geringen Teil aus. Nebenbei arbeiten, um das Studium zu finanzieren, müssen mittlerweile aber die Mehrheit der Studis. Laut einer Umfrage vom Think Tank Higher Education Policy Institute haben rund 56% aller Studierenden im Vereinigten Königreich einen Job und arbeiten im Schnitt 14,5 Stunden pro Woche.
Franziska Hoppen war das mit einem Beitrag über die hohen Studienkosten in England und Wales. Niederländisch vor Englisch. So könnte man die Pläne zusammenfassen, die die rechte Regierung in unserem Nachbarland gerade an Universitäten schmiedet. Bildungsminister Breuens hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, der junge Menschen aus dem Ausland, die in den Niederlanden studieren wollen, geradezu vergraulen könnte. Ludger Katzmierzak mit den Details.
Niederländisch muss wieder die Norm werden, sagt Kultur- und Bildungsminister Eppo Bruins. Er will daher die englischsprachigen Studiengänge an Universitäten und Hochschulen einstampfen. Stattdessen sollen künftig mindestens 2/3 aller Bachelorstudiengänge in niederländischer Sprache angeboten werden. Das, so Bruins, werde ausländische Studierende abschrecken.
Es sollen minder internationale Studenten kommen.
Es werden weniger internationale Studenten zu uns kommen, das spart Geld. Aber diejenigen, die kommen, werden öfter bleiben. Und darum geht es. Wenn Studierende früh mit der niederländischen Sprache in Berührung kommen, das haben Studien gezeigt, dann sind sie besser auf den niederländischen Arbeitsmarkt vorbereitet, wo wir für gewöhnlich immer noch Niederländisch sprechen. Und das ist auch gut so. Die Niederlande zählen rund 120.000 internationale Studenten. Jeder 5. Erstsemester im vergangenen Studienjahr kam aus dem Ausland. Diese Studierenden würden mit niederländischen Kommilitonen um den viel zu knappen Wohnraum konkurrieren. Und durch die überfüllten Hörsäle leide die Qualität der Lehre, sagt Bruins, der für den NSC, den neuen Sozialvertrag des früheren Christdemokraten Pieter Omtzigt, im Kabinett sitzt. Die jetzt in einem Gesetzentwurf vorgelegten Pläne sind allerdings nicht ganz neu. Bereits Bruins Vorgänger im Amt, der linksliberale Universitätsprofessor Robert Dijkgraaf, hatte angekündigt, die Internationalisierung an den Hochschulen stoppen zu wollen. Das, so Caspar Vandenberg, der Sprecher der niederländischen Universitäten, sei reine Symbolpolitik und bliebe nicht ohne Folgen. Das wird auch gravierende Auswirkungen auf die Forschung haben, denn dank der Internationalisierung sind die Niederlande Spitzenreiter in Europa, wenn es um die Zuweisung europäischer Fördermittel geht. Das ganze System käme dann unter Druck zu stehen. Der Bildungsminister verweist auf Kosteneinsparungen von bis zu 300 Millionen Euro pro Jahr. Um das zu erreichen, will er die Studiengebühren für ausländische Studenten erhöhen und Fördergelder ähnlich dem BAföG kürzen. Für Vandenberg ist das alles reichlich kurz gedacht. Auch viele niederländischsprachige Studiengänge werden so nicht erhalten bleiben können, weil sie indirekt durch englischsprachige Fächer mitfinanziert werden. Ausnahmeregeln soll es für Hochschulen und Universitäten in den Grenzregionen geben, wo der Anteil deutscher Studenten besonders hoch ist. Diese wolle man auf keinen Fall verlieren, ist seit langem schon aus Städten wie Maastricht, Venlo, Nijmegen oder Groningen zu hören. Der Widerstand gegen die Niederlandisierung der Lehre ist hier besonders groß. Ob die Pläne umgesetzt werden, muss letztlich das Parlament entscheiden.
Ludger Katzmierzak war das über die Pläne der niederländischen Regierung gegen englischsprachige Studiengänge im eigenen Land. Das war das Campus-Magazin am 20. Oktober. Mein Name ist Ilka Knigge. Schön, dass Sie uns zugehört haben.
Das Campus-Magazin. Ein Podcast von BR24.